Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 5, aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden. Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten.
Bitte nehmt Platz. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein gutes Wort bitten. Erich, bitte ich, die Präsentation zu starten, angeregt von dem Buch von John Mark Comer, Leben vom Meister lernen, komme ich heute zur zweiten Predigt. So geht nämlich alles los, mit Jesus zusammen sein. Wer die erste Verkündigung, die Motivationsrede nachhören möchte, findet das auf unserer Homepage oder unserem Podcast-Kanal. Hier steigen wir jetzt ein, wie es geht, Lehrling von Jesus zu werden. Der erste Schritt in der Nachfolge Jesu. Ihr habt es gehört, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Bleiben benutzt Jesus hier im Griechischen. Das heißt meno, das heißt so wie verbleiben oder auch Wohnung nehmen, wohnen. Nehmt Wohnung in mir, sagt Jesus durch die Blume, so wie ich in euch Wohnung nehme. Wo verweilst du? Wo bleibst du? Wem oder was schenkst du deine Aufmerksamkeit? Wo richtest du dich wohnlich gut ein? Dort wirst du nämlich geprägt und geformt. John Mark Comer schreibt, wenn wir im unendlichen Scrollen auf Social Media verwurzelt sind, wird uns das prägen und formen und uns wahrscheinlich zu Menschen machen, die ängstlich sind, arrogant, mit simplen Antworten zufrieden, ständig abgelenkt. Wenn wir in den endlosen Schleifen der Streaming-Plattformen unserer Wahl verwurzelt sind und vor dem Bildschirm Wohnung genommen haben, werden uns auch diese Inhalte formen, wahrscheinlich zu Menschen, die lustgesteuert, ruhelos und schnell gelangweilt sind und sich nie auf das fokussieren können, was wirklich da und gerade wichtig ist. Wenn wir uns in unserem Streben nach Genuss und Vergnügen verwurzelt sind, ein weiterer Drink, ein weiterer Joint, eine weitere Affäre, um den Schmerz zu lindern und einen Moment Frieden zu finden, wird uns auch das formen. Wahrscheinlich zu Menschen, die zwanghaft und süchtig sind und vor dem eigentlichen Schmerz davonlaufen. Zitat Ende. Letzte Woche war ich auf einem Konzert von den Oprahs und ich kann die Zahl jetzt nicht nachprüfen, aber die beiden Sänger haben gesagt, dass die Gen Z wahrscheinlich, wenn sie mal ablebt, in ihrem ganzen Leben circa 15 Lebensjahre am Handy verbracht haben soll. das hat mich schon etwas zum Nachdenken gebracht. Denn dort, wo ich Wohnung nehme, wo ich die Zeit verbringe, das prägt mein Denken und Handeln. Aber wenn wir uns der Gegenwart Gottes aussetzen, wenn wir in Jesus verwurzelt sind, wenn wir in seiner Liebe wohnen und in seinem Frieden baden, dann wird langsam die Frucht des Heiligen Geistes in uns wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, so wie es Paulus im Galaterbrief Kapitel 5 ab Vers 22 schreibt. Jesus nannte diese Lebensweise bleiben. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. Der spanische Karmelitermönch Johannes vom Kreuz fordert uns auf, in liebevoller Aufmerksamkeit bei Gott zu verweilen. Der Mönch Bruder Lorenz schreibt es so, die Übung, in Gottes Gegenwart zu sein. Das Bleiben in Gott, ihr Lieben, ist keine Technik, mit der wir unser Leben kontrollieren, sondern sie ist eine Kunst. Und das Bleiben in Jesus braucht Übung. Wenn du morgens aufwachst, wohin gehen deine ersten Gedanken? Sprich ein Gebet noch im Bett, bevor dein Fuß den Boden des neuen Tages berührt. Jesus tat es doch auch. Er suchte immer wieder die Gemeinschaft mit Gott, morgens allein im Dunkeln. Die Gemeinschaft mit Gott bestand nicht aus Fürbittlisten. Jesus war mit dem Vater eins. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann geht in ein stilles Kämmerlein und schließt euch ein. Wir brauchen da nichts tun bzw. machen. Wir sollen da einfach sein. Gott ist ja in sich Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da haben wir letzte Woche darüber nachgedacht. Er ist in sich Gemeinschaft und in diese Gemeinschaft bist du eingeladen. Ja, Gott will dich. Sei bei ihm in Gedanken, mit deinen Gefühlen, als Mensch. Setze dich ihm aus, schenk ihm deine Aufmerksamkeit, dann kann er dich segnen, prägen und formen. Die Mystiker sind uns ein großes Vorbild. Sie übten in den Klöstern unaufhörlich ein, mit der Liebe Gottes zu verschmelzen und Gottes Gegenwart förmlich einzuatmen. Wir haben Anbetung durch die Jahrhunderte. Denkt an die alten Kreuzgänge der Klöster, in denen die Mönche bei Wind und Wetter betend laufen konnten, einfach um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Der Theologe Karl Rahner sagt, der Christ der Zukunft ist ein Mystiker. Und wenn er kein Mystiker mehr ist, wird er nicht mehr sein. Wenn dieses innig verbundene Leben mit Jesus vor Jahrhunderten schon Übung bedeutet hat, wie viel erst heute in Zeiten der digitalen Ablenkung des iPhones, der urbanen Dauerbelästigung des Straßenverkehrs, des permanenten Grundrauschens von emotionalen Informationen durch allseits verfügbare Medien und unablässiger Benachrichtigungssignale. Es wird sich nicht von selbst ergeben. Du musst wie Jesus raus auf den Berg oder rein ins stille Kämmerlein. Das will geübt werden. Ein Priester im 18. Jahrhundert fragte einmal einen älteren Bauern, warum er stundenlang allein in der Stille der Kirche saß. Der alte Mann antwortete einfach, ich sehe ihn an, er sieht mich an und wir sind glücklich. Das ist der Höhepunkt christlicher Spiritualität. Ignatius von Loyola nannte Gott einmal die liebende Liebe. Ja, die schönste Erfahrung diesseits der Ewigkeit ist, in der Stille zu sitzen und sich von Gott lieben zu lassen. Das ist eine Art Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Der griechisch-orthodoxe Autor Kallistos Kataphygiotis aus dem 14. Jahrhundert formulierte es so: Das Wichtigste, was zwischen Gott und der menschlichen Seele geschieht, ist zu lieben und geliebt zu werden. Hier in dieser tiefen Gegenwart Gottes geschieht das Wesentliche, das Eigentliche. Alles, was dem zugrunde legt, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Wenn Gott das Wertvollste bekommt, was wir haben, nämlich unsere Aufmerksamkeit, dann bedeutet das, Gott in Liebe anschauen und sich selbst von Gott liebevoll anschauen zu lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Hast du das schon mal erlebt? Versteht ihr, wenn wir uns dieser ursprünglichen Schöpferliebe immer wieder aussetzen, werden wir von ihr geprägt und geformt und geheilt. Wir werden so wie das, was wir anschauen. Anders ausgedrückt, wir lassen uns von Gott lieben, bis wir zu Menschen der Liebe werden. Ich formuliere es nochmal so. Wir werden liebevoller, wenn wir selbst Liebe erfahren und nicht, wenn wir eine Vorlesung über Liebe hören oder ein Buch darüber lesen. Letzteres bleibt ja nur im Kopf. Es reicht nicht, Bücher darüber zu lesen oder Predigten zu hören. Du kannst diese Liebe Gottes selbst erfahren. Probier es. Such dir deinen Ort. Schon Mark Comer: Wenn du Gott anschaust und er dich mit seiner Liebe anschaut, hier sind wir glücklich, hier sind wir zutiefst frei, zufrieden, ruhig, dankbar, voller Freude, zutiefst lebendig. Eine Faustregel der Psychologen lautet: Wir sind in dem Maße liebevoll, wie wir selbst einmal geliebt wurden. Ja, es fällt Menschen leichter zu lieben, sich lieben zu lassen, die in ihren ersten Lebensjahren Beziehungspersonen hatten und von ihnen bedingungslos geliebt wurden. Zugleich gilt aber auch: Keine Herkunftsfamilie ist so gesund, dass sie keinen Mangel hinterlassen würde und wir nicht Vergebung üben müssten. Jeder von uns trägt seine inneren Wunden. Jürg Albrecht schreibt über geistliches Wachstum in der letzten Aufatmen-Zeitschrift 3 von 2025. Er hat gemerkt, dass wenn ein Mensch Christ wird und Jesus nachfolgen will, dann beginnt das immer mit einem Interesse am christlichen Glauben. Er sucht eine Kirche auf, vielleicht einen Glaubenskurs. Als zweites trifft er eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus. Er lädt Jesus in sein Leben ein, gibt ihm Raum in seinem Herzen, geht verbindlich in eine Gemeinde oder integriert sich in einer christlichen Gruppe. Und dann drittens kommt es oft so weit, dass er irgendwo mitarbeitet in einer Kirchgemeinde, dass er seine Talente und Begabungen einbringt, in irgendeinem Team etwas mitmacht. Und dann kam oft der Wunsch nach Schwarzbrot. Wir wollen einen Vertiefungskurs, wir wollen mehr über die Bibel wissen, über die Geistesgaben, über den Teufel und seine Mächte und. Wir wollen einfach alles besser verstehen. Und Jürg Albrecht hat gemerkt, mehrere tiefere theologische Lehre brachte kein weiteres Wachstum. Irgendwie tritt das geistliche Leben auf der Stelle. Seine Erkenntnis: Es braucht an dieser Stelle viertens den Weg nach innen, die innere Heilung. Wir nennen das als Christen Heiligung. Jeder von uns hat seinen Mangel, seine Verletzungen, seine inneren Wunden und seine persönlichen Reaktionen darauf. Jetzt heißt es, mit Jesus in das Innere meiner selbst zu schauen, die innere Mauer abzutragen, damit geistliches Wachstum geschehen kann, ich meine Seele nicht mehr schützen muss, heil werde. Dafür ist jeder selbst verantwortlich. Das ist auch ein sehr individueller Weg und meist schmerzhaft, wovor wir uns natürlich gerne drücken und in Aktionen flüchten. Setze dich Jesus aus und lass dich von ihm in alle Wahrheit führen. Wo klemmt deine geistliche, seelische und persönliche Entwicklung? Warum kann die Liebe Jesu nicht in dein Herz durchdringen? Wer hat deine Fähigkeiten, bedingungslos zu vertrauen, sich verletzlich zu machen, zerstört? Wo darf Jesus inneren Mangel füllen? Wo darf Jesus dich ermutigen, einige eigene Schuld zuzugeben, ihn und die Menschen um Vergebung zu bitten? Lernen, sich selber zu vergeben. Wo darf Jesus sein heiliges Blut aufträufeln, um innere Wunden ausheilen zu lassen? Und diese innere Mauer, ihr Lieben, will abgetragen sein, Stein für Stein. Das geht nicht schnell, das dauert manchmal Jahre. Was hilft? Eine gute Disziplin, regelmäßig die Gemeinschaft mit Jesus, eine Gemeinde, gute Seelsorge oder Therapie, vielleicht mal stille Tage, pilgern, einen Weg ganz persönlich mit Jesus gehen. Wer diesen Weg nach innen jedoch nicht geht, der wird an irgendeiner Stelle nicht im Glauben wachsen. Paulus schreibt es schön an die Christen in Ephesus im 3. Kapitel. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, schreibt Paulus, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Jetzt sagen vielleicht manche, das kontemplative Gebet ist reine Zeitverschwendung, weil ich ja nichts bitte. Es dreht sich doch am Ende alles bloß um mich. Nein, diesem Einwand möchte ich begegnen, das ist nicht ganz richtig. Dieses Beten erfordert und trainiert genau die Fähigkeit, die mir unsere heutige Welt ständig rauben will. Nämlich mich abzulenken, zu zerstreuen, innerlich zu fliehen, nicht innerlich heil zu werden, sondern alles zu kaufen und in mich reinzustopfen, was die Wirtschaft erfindet, um an mein Geld zu kommen. Jesus liebt mich, so wie ich bin, auch verbogen und verkorkst. Und er will meine Aufmerksamkeit, um mich innerlich zu heilen, mir zu vergeben und mir helfen, meinen Mitmenschen zu vergeben. Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit des Herzens auf Gott zu richten und in Gottes Liebe zu verweilen, ist grundlegend für die Nachfolge Jesu. Damit beginnt alles. Nur so werde ich doch von Jesus geprägt. Wenn ich auf stille Tage auf den Dünenhof fahre, dann sitze ich stundenlang in einem Stilleraum und sage einfach: Jesus, hier bin ich. Alle meine Gefühle und Gedanken, die in Gottes Gegenwart hochpoppen, werden dann zum Gebet und zum Austausch mit Gott. Ich halte ihm alles hin. Ich halte mich ihm hin. Ich schütte mein Herz vor ihm aus. Und ich merke, Thema für Thema, Zettel für Zettel kann ich mit Jesus besprechen und dann innerlich irgendwo abheften. Und es kommt Ordnung in meine Seele. Wenn du Fehler machst und sündigst, dann versteck das nicht vor Gott. Wenn du nicht vertrauen kannst, dann sag es ihm einfach. Setz dich seiner Liebe aus. Sei Jesus gegenüber ehrlich, authentisch und spüre hin, was er in dir ansprechen möchte, wo er seinen Finger hinlegt, was jetzt mal Thema wäre, was du gut verkraften, aufarbeiten kannst. Ich weiß, das braucht Übung. Henry Nouwen hat mal geschrieben: Manchmal gelingt mir das, aber manchmal bin ich ganz durcheinander. Mein Herz ist aufgewühlt und ängstlich. Es fühlt sich an wie eine Bananenpalme voller Affen. Ich habe Mühe, mich zu konzentrieren. Wenn du das kennst, gib nicht auf. Ihr Lieben, das ist ein sehr individueller Weg. Aber nur so werde ich frei von weltlichen Antreibern und gefüllt mit Gottes Liebe. Denn jeder von euch ist ein geliebtes Kind des allmächtigen Gottes. Und das muss euer Herz immer wieder hören und immer mal wieder spüren. Einwand Nummer zwei. Manche sagen jetzt vielleicht, ist das nicht nur ein Abklatsch weltlicher Wellness? Antwort: Diese Gebetshaltung Jesu gegenüber unterscheidet sich von weltlichen Achtsamkeitsübungen oder fernöstlichen populären Meditationsübungen. Bei buddhistischen Meditationen geht es zum Beispiel darum, dass das innere Selbst leer wird. Gut, beim christlichen Gebet geht es auch darum, all das, was Gott nicht ehrt, loszuwerden. Aber dann innerlich mit Gottes Liebe, seinem Frieden und dem Heiligen Geist gefüllt zu werden. Achtsamkeitsübungen wollen, dass ich im Hier und Jetzt präsent bin. Im Gebet geht es darum, Gottes Gegenwart zu spüren, in ihm zu Hause zu sein, seine Liebe aufzunehmen, mich innerlich von Gott füllen zu lassen mit all dem, was mir Menschen und diese Welt nicht geben können. Einwand Nummer drei. Das ist nur was für Nonnen und Mönche. Ich habe doch da zwischen Beruf und Familien gar keine Zeit dafür. Ich sollte doch eher, wenn ich schon mal bete, dann Fürbitte tun, damit auch was passiert auf dieser Welt. John Mark Comer antwortet darauf: Mir ging es jahrelang so, wenn ich von Nonnen und Mönchen las, die ihr normales Leben aufgegeben hatten, um nichts anderes zu tun als zu beten, dachte ich immer, die müssen ein bisschen verrückt sein. Fürs Protokoll, manche waren es tatsächlich. Aber was, wenn wir im Grunde die Gestörten sind? Wenn wir, die wir lieber Netflix schauen, shoppen gehen oder Fantasy-Fußball spielen, für einen Job schuften, der uns auffrisst, nur um uns wieder auszuspucken, sobald wir dem Unternehmen nicht mehr nützlich sind. Wir, die wir jeden Tag Stunden am Handy verbringen und behaupten, keine Zeit für Gott zu haben? Wacht dein Herz gerade auf. Zitat Ende. Sehnst du dich nach der liebevollen Liebe, die wirklich satt macht? Wenn ja, dann finde deinen verborgenen Ort. Ich wiederhole, Matthäus 6, Vers 6. Wenn du beten willst, sagt Jesus, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Für Zimmer verwendet Jesus im Griechischen hier das Wort Tamaion. Tamaion, das ist der innere Raum. Ich weiß nicht, ob ihr so ein orientalisches Haus vor euch habt. Man hat ja damals in Israel immer im Freien gelebt. Da war es ja immer warm. Und man hatte nur so ein Zimmer mit den Tieren sich geteilt, um irgendwie auf einem Lager zu schlafen. Aber es gab in diesem Haus so einen inneren Raum, der abgeschlossen war, dass nicht irgendwelche Tiere oder so an Lebensmittel hinankamen. Es war so ein Lagerraum. Und dieses Wort benutzt Jesus hier. Bete nicht einfach in deinem Haus, wo jeder raus und rein kann, wo es keine Türen gibt, wo man einfach sehen kann, was du tust. Nein, geh in dieses ganz kleine Vorratskämmerlein. Schließ es hinter dir zu, damit du ungestört Zeit mit Jesus, mit Gott haben kannst. Es gibt so eine moderne Verfilmung eines amerikanischen frommen Filmes, der heißt War Room, also Kriegsraum. Und auch dort wird geschildert, wie eine ältere Dame diese Vorratskammer als Gebetsraum für sich entdeckt und lernt, dort zu beten und sich in ihrem Umfeld, in ihrer Familie auf ihre Gebete hin sehr viel verändert. Ist mal was Schönes für Sonntagabend. Ich frage dich, wo ist dein verborgener Ort? Wo ist dein Herrgottseckle? Fang mit einer Viertelstunde an. Genieße die Gegenwart Gottes. Und wenn deine Gedanken Achterbahn fahren, dann teile sie mit Jesus. Gib nicht auf. Tu es immer wieder. Denn so beginnt bei Jesus in die Leere zu gehen. Homer wiederholt es fast wie ein Mantra. Du musst alle Hektik aus deinem Leben verbannen, radikal. Ja, das klingt im ersten Moment nach viel. Aber ich möchte eines klarstellen. Der Ruf, bei Jesus in die Lehre zu gehen, ist kein Ruf, mehr zu tun, sondern ein Ruf, weniger zu tun. Es geht darum, nach Einfachheit zu streben. Es gibt keine Möglichkeit, Jesus nachzufolgen, ohne das eigene Leben zu entschleunigen. Das größte Problem ist heute die Zeit. Wir sind einfach zu beschäftigt, um ein emotional gesundes und geistliches Leben zu führen. Wem schenkst du deine Aufmerksamkeit? Wo nimmst du Wohnung? Welchen Einflüssen und welchen Dingen setzt du dich aus, dass sie dich prägen können, in dein Leben hineinsprechen können? Das ist eine Herausforderung, was? Aber am Ende eines Tages ist es eine gute Nachricht. Das eigene Kreuz auf sich nehmen kann auch Befreiung bedeuten, wenn wir mit schlechten Gewohnheiten den Rücken kehren und manchem in der Welt absagen, weil uns erst dann der gute Hirte zu frischem Wasser und auf die grünen Auen führen kann. Weil wir einfach merken, dass manche Medien nicht wirklich dauerhaft gut für uns sind. Erst wenn wir uns der Liebe Gottes aussetzen und wir ihr ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, dann kann sie uns prägen, am inneren Menschen heilen und verändern. Könnte es sein, dass dieser Weg mehr Erfüllung für dich bereithält als dein jetziges Leben? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.